Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Sie ist in der Regierung für etwas verantwortlich, für das eigentlich alles andere als einfach ist, nämlich die Koordination. Und jetzt weiß man, dass die Koordinierung schon zwischen zwei Partnern schwierig ist, aber zwischen drei ist es so richtig herausfordernd, wie sie damit umgeht, wie es läuft, wie diese schwarz-rot-pinkere Regierung wirklich funktioniert. Das möchte ich jetzt die Staatssekretärin Michaela Schmidt, Staatssekretärin der SPÖ, fragen. Und damit schönen guten Abend.
Guten Abend, danke für die Einladung.
Frau Schmidt, fangen wir gleich mit dieser Aufgabe an, Staatssekretärin für Koordinierung. Was haben Sie da denn da eigentlich zu tun?
Ich glaube, wir sehen die Koordinierung ein bisschen als Maschinenraum der Regierung. Unsere Hauptaufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass das Regierungsprogramm abgearbeitet wird, dass es optimal abgestimmt wird zwischen den verschiedenen Ressorts, dass es auch geplant wird. Und da arbeiten wir zu dritt daran.
Mhm. Jetzt sind Sie natürlich auch der Alexander Bröll, also der Koordinator der ÖVP, der Staatssekretär, war schon bei mir im Studio, hat eh auch so ähnlich geredet und hat betont, dass das Verhältnis angeblich so gut sei. Jetzt bin ich natürlich jemand, der die Politik schon länger beobachtet und ich kann mich an ÖVP-SPÖ oder SPÖ-ÖVP-Koalitionen erinnern und da ging es eigentlich immer eher gegeneinander. Wie wollen Sie denn verhindern, dass dieser Mechanismus bei euch wieder ausbricht?
Ich persönlich komme aus der Sozialpartnerschaft. Ich bin es gewohnt, hart in der Sache zu verhandeln, aber immer den Kompromiss als Ziel zu haben. Und ich glaube, das bringe ich mit und das ist auch unser gemeinsames Ziel, dass wir das schaffen. Ich glaube, wir haben es auch im letzten Monat jetzt schon gut bewiesen, dass es funktioniert, dass wir uns gegenseitig Raum lassen, dass wir Dinge in einem vertrauensvollen Verhältnis auch aussprechen können, dass wir auch Konflikte, die entstehen könnten, gar nicht entstehen lassen, weil wir es eben im Ansatz schon ausdiskutieren. Und natürlich hilft es enorm, wenn man da ein gutes Vertrauensverhältnis hat. Und ich habe zum Alexander Bröll ein sehr gutes Verhältnis aufgebaut in diesem Monat, auch zum Armin Hübner. Wir verstehen uns gut, Ja, wir verstehen uns gut und das hilft natürlich enorm.
Mhm. Trotzdem könnte man meinen, dass die Ideologien oder die Meinungen zu gewissen Themen trotzdem weiter auseinanderliegen werden. Kommt da nicht einiges auf Sie zu, gerade beim Thema Budget und Sparpaket, falls es sich doch ausweiten sollte?
Grundsätzlich würde ich sagen, das Regierungsprogramm an sich ist ja schon der Kompromiss. Das heißt, wir haben uns ja in vielen Punkten schon geeinigt. Was jetzt das Wesentliche ist, dieses Regierungsprogramm auch umzusetzen. Und da haben wir im ersten Monat eben schon große Brocken gehabt, die ja zeitlich einfach drängend waren, wie die OF-Reform, aber vor allen Dingen auch die Mietpreisbremse. Sonst wären ja gestern die Mieten schon gestiegen. Aber auch verschiedene budgetäre Maßnahmen. Wir haben ja schon über 1 Milliarde dieser notwendigen Einsparungen auf den Weg gebracht, haben wir bringen müssen, weil die sind ab 1. April schon schlagend.
Mit den Gebührenerhöhungen und Tabaksteuererhöhungen und solchen Sachen, aber trotzdem, mittlerweile ist ja klar, dass das Budgetdefizit noch gigantischer ist als angenommen. Wir reden jetzt von 4,7%, das ist schon gewaltig. Da sagen jetzt die meisten Wirtschaftsforscher, das, was paktiert wurde, wird nicht ausreichen.
Wir kennen die Zahlen jetzt von 2024 genau. Es sind jetzt 4,7%. Das ist natürlich ein Ausfluss aus Budgetpolitik und Wirtschaftsentwicklung. Also Budget und Wirtschaft hängen einfach immer eng zusammen. Wenn der Wirtschaftsmotor lahmt, dann wirkt sich das auch automatisch aufs Budget aus. Und wir haben natürlich eine schlechtere wirtschaftliche Entwicklung, als wir es gehofft und erwartet haben. Das ist jetzt die Situation, mit der wir umgehen. Wir haben uns darauf geeinigt, diese 6,4 Milliarden, die müssen wir einsparen. Das ist auch ausgemacht, da haben wir eben die ersten Maßnahmen schon auf den Weg gebracht. Gleichzeitig ist es dringend notwendig, dass wir eben auch die Wirtschaft ankurbeln, weil ohne Wirtschaftsentwicklung wird die Budgetsanierung nicht gelingen. Aber da haben wir ja Offensivmaßnahmen, die wir in den nächsten Monaten umsetzen werden.
Aber das heißt, Sie sind nicht der Meinung, dass in den nächsten paar Monaten oder soll es sein, erst 2026 tatsächlich doch mehr gespart werden muss?
wir müssen das Budget sanieren. Dieser Meinung sind wir alle. Ja? Mhm. Aber wie gesagt, dafür gibt es zwei Seiten. Das eine ist die Frage sozusagen von Einnahmen und Ausgaben. Das ist das, was wir politisch natürlich auch beeinflussen können. Das andere ist die Frage der Wirtschaftsentwicklung. Mhm. Wenn sich die Wirtschaft gut entwickelt, dann haben wir mehr Steuereinnahmen. Das heißt, die Einnahmenseite des Budgets schaut gleich besser aus. Wenn sich die Wirtschaft gut entwickelt, haben wir weniger Ausgaben für Arbeitslosigkeit. Das heißt, wir haben natürlich zwei Seiten und wir müssen bei beiden Seiten schauen, dass die im Gleichklang bleiben. Das ist die große Herausforderung, vor der wir stehen. Dass die Budgetsanierung an sich, diese 6,4 Milliarden, ein enormer Kraftakt sind, das wird, ist, glaube ich, schon zum Teil schon bewusst, aber das wird auch in den nächsten Wochen noch mal bewusster werden. Da werden wirklich alle Ressorts, alle Teile des Staates, Länder, Gemeinden gemeinsam dran arbeiten müssen.
Da gibt es ein paar Länder, die der Meinung sind, das wird es nicht spielen.
Es werden alle gemeinsam dran arbeiten, dass wir diese 6,4 Milliarden erreichen. Das geht nur in einem gemeinsamen Kraftakt. Gleichzeitig muss man auch sagen, wir sind das in Österreich. Wir haben das auch in der Vergangenheit schon sehr gut geschafft. Also wir haben auch in der Vergangenheit große Herausforderungen gehabt, wenn man an die Finanzkrise denkt. 2008. Und haben das immer, auch zum Teil ja in großen Koalitionen, wir haben das immer gut bewältigt. Aber natürlich, das geht eben nur, wenn man es gemeinsam macht und nicht, wenn man sie gegenseitig ausrichtet. Du musst, ich muss nicht. Das, so funktioniert es nicht. Das kann nur gemeinsam gehen.
Da gibt es jetzt natürlich noch mehrere Bereiche, die betroffen sind. Es ist ja, offenbar ist es derzeit ein bisschen in, dass Milliardenlöcher plötzlich auftauchen. Österreichische Gesundheitskasse, die mutmaßlich eine Milliarde Verlust drohen. Und da hat ja der ÖGK-Chef McDonald angedacht, dass man gewisse Leistungen kürzt, also weniger MRTs oder CTs und Laborbefunde, also Blutbefunde verschreiben, Solidarbeitrag von Ärzten. Was halten Sie davon?
Also auch die Einnahmen in der Gesundheitskasse hängen natürlich von der Wirtschaftsentwicklung ab, genauso wie die Steuereinnahmen. Also ist es klar sozusagen, dass auch dort natürlich die budgetäre Situation angespannter ist. Ich glaube, wir müssen in allen Bereichen, und das werden wir, das haben wir uns auch vorgenommen, ganz genau schauen, wo kann man durch Effizienzeinsparungen einfach dieses Geld auch einsparen. Wo haben wir Doppelgleisigkeiten, wo haben wir Möglichkeiten, Reformen zu machen. Und da wird jeder Bereich einen Beitrag beibringen müssen.
Ja. Es werden ja jetzt die Beiträge von Pensionisten erhöht, also eben die Gesundheitsbeiträge, Sozialversicherungsbeiträge. Kann das sein, dass das allen droht?
Die Krankenversicherungsbeiträge der Pensionistinnen werden eben erhöht. Die haben bisher 5,1% gezahlt, zahlen jetzt 6%. 6%. Damit sind sie auf dem gleichen Betrag, den die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zum Beispiel zahlen.
Aber das die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, dass die bald mehr zahlen können?
Das ist nicht vorgesehen in unserem Budgetplan. Wir wissen ja jetzt schon, wir haben ja schon gesagt, wie wir die 6,4 Milliarden auch zusammenbringen werden. Das heißt, da gibt es jetzt keine Überraschungen mehr, die kommen werden. Das ist das, was wir ausgemacht haben. Und dabei bleibt es auch. Gemeinsam müssen wir aber daran arbeiten, dass wir jetzt über dieses Jahr 2025 hinausgehen. Stellt sich ja die Frage, wie machen wir 2026 weiter, wie machen wir 2027 weiter. Wir wollen ja ein saniertes Budget, nicht weil es nur um das Budget geht, sondern weil wir ja auch wieder Gestaltungsmöglichkeiten brauchen. Wir wollen ja die Wirtschaft ankurbeln. Wir wissen ja, dass wir im Gesundheitsbereich weitere Investitionen brauchen. Das heißt, wir müssen ja zusätzlich zu diesen akuten Situationen 2025, wo wir eben die Einsparungen haben und auch mehr Einnahmen durch die Bankenabgabe und durch die Energieabgabe, müssen wir uns langfristig diese Gestaltungsfähigkeit im Budget als Politik wieder zurückholen, und das geht über Reformen, und das geht eben nur gemeinsam mit den Ländern, mit den Gemeinden, auch mit den Sozialversicherungsträgern.
Ein zweiter, der sich zu Wort gemeldet hat mit möglichen Einsparungsideen, ist AMS-Chef Kopf, also der gemeint hat, dass man die Altersteilzeit eigentlich in der jetzigen Form kippen sollte. Würden Sie das gut finden?
Wir haben, und das werden wir in den nächsten Wochen präsentieren, wir haben grundsätzlich ein großes Paket, das darauf abzielt, und das ist das Wesentliche, dass wir das faktische Pensionsantrittsalter anheben. Es geht darum, dass jedes halbe Jahr, was die Menschen später in Pension gehen, hilft natürlich dem Staatshaushalt. Das ist nicht eine Maßnahme, die wir da setzen können, das sind viele verschiedene Rädchen, an denen wir drehen, auch drehen werden. Es ist aber schon wichtig, dass die Menschen auch gesund in die Pension gehen und dass sie auch aus dem Arbeitsmarkt in die Pension gehen, was uns nichts bringt.
Sie kommen ja aus der AK, Sie wissen, dass viele ältere Arbeitnehmer durch die Altersteilzeit noch Jobs haben.
Genau, was uns nichts bringt, ist, wenn wir die Menschen statt in die Pension in die Arbeitslosigkeit schicken oder dass wir sie statt in die Pension in den Krankenstand schicken. Das ist nicht nur für diese Menschen natürlich furchtbar, sondern bringt natürlich auch ökonomisch überhaupt nichts. Das heißt, das Wesentliche ist, dass wir dafür sorgen, dass das faktische Pensionsantrittsalter steigt und das geschieht dadurch, dass die Menschen länger gesund bleiben, länger auf ihrem Arbeitsplatz bleiben können und wir gleichzeitig auch am Arbeitsmarkt diese Arbeitsplätze für ältere Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen fördern und ausbauen.
Jetzt hat der Gabriel Felbermeier, der WIFO-Chef, gesagt, dass seiner Meinung nach ohne echte strukturelle Reformen könne man weder das Budget mittelfristig sanieren noch die Wirtschaft ankurbeln, weil die würden auch klare Signale brauchen. Verstehen Sie diesen Einwand? Also der sagt, das ist kein Einwand, die Wirtschaft braucht
Das ist ein Satz, der in dieser Allgemeinheit sicher richtig ist. Weil was bedeutet denn eine strukturelle Reform? Natürlich gibt es, wir haben im letzten Monat schon, würde ich sagen, sehr viel strukturelle Reformen umgesetzt. Ich nehme an, was er meint, ist eben etwas, Dinge, die eben langfristig natürlich Einsparungen bringen. Aber das ist, glaube ich, schon wichtig zu sehen, dass was wir jetzt machen, auch mit diesen 6,4 Milliarden, auch das sind alles langfristige Einsparungen. Was uns nichts bringen würde, sind jetzt so Einmaleffekte. Ja. Ne? Also einmal was privatisieren oder irgendwo Tafelsilber verscherbeln, das hilft nur in einem Jahr, bringt aber natürlich langfristig keinen Spielraum im Budget. Das heißt, wo ich mit Gabriel Felbermeier natürlich einer Meinung bin, ist, dass wir eben strukturell das Budget sanieren müssen, damit wir eben diese Gestaltungsmöglichkeiten auch wieder haben. Was, glaube ich, der Gabriel Felbermeier genauso sehen würde wie ich, ist, dass das nicht die eine Maßnahme ist, die wir setzen können, sondern das ist eine Vielzahl an kleinen, aber wichtigen Maßnahmen, teilweise auch größeren Maßnahmen. Und das geht nur, wenn alle Teile des Staates, eben auch vorgelagerte Einheiten wie AMS, wie Sozialversicherung, wenn alle ihre Effizienzpotenziale aufspüren und umsetzen. Mhm.
Sie sitzen ja im Vizekanzleramt, also Sie sind Staatssekretärin im Vizekanzleramt und da hatte der Andreas Babler ganz viele Agenten eigentlich von Kunst und Kultur über Wohnen, über Medien, über Sport. Wofür sind Sie da eigentlich noch zuständig?
Ich habe den Sport von ihm übertragen bekommen. Neben meiner Tätigkeit als AK-Ökonomin bin ich auch leidenschaftliche Sportlerin immer gewesen, habe große Teile meiner Kindheit am Sportplatz verbracht. Sport ist neben der Politik meine große Leidenschaft und ja, deswegen bin ich sehr froh, dass er mir diesen Teil direkt übertragen hat. Es ist sozusagen die Kombination aus Regierungskoordination und Sport ist mein Traumjob, muss man so sagen. Und ich glaube, beim Sport ist es ganz wichtig, das ist vielleicht so ein Bereich, wo man das auch sich durchüberlegen kann, was Einsparungen bedeuten. Sport ist etwas, das, wenn man Kinder zum Sport bringt, bewegte Kinder sind gesunde Kinder, sind glückliche Kinder und sind dann auch Kinder, die ihr Leben lang hoffentlich am Arbeitsplatz bleiben können, die gesund in Pension gehen können. Das heißt, Kosten, die ich beim Sport vielleicht in einem Jahr habe, sparen mir auf der anderen Seite Ausgaben im Gesundheitsbereich vielleicht in den nächsten 30, 40 Jahren. Das sind so Bereiche, wo man sehr genau überlegen muss, welche Einsparungen kann man in diesen Bereichen machen, ohne dass man sich langfristig nämlich höhere Kosten aufbürdet.
Würden Sie sich da mehr Sportstunden in der Schule wünschen?
Ja, natürlich. Also wir haben im Regierungsprogramm die tägliche Bewegungseinheit paktiert.
Das höre ich aber auch schon lange.
Das hören Sie schon lange. Das ist ja auch eine Allparteieneinigung. Das heißt, da sind alle Parteien der Meinung.
Umgesetzt?
Wir werden natürlich... Wir sind jetzt ungefähr bei 14% der Kinder, der täglichen Bewegungseinheit beim Umsetzungsgrad. Mhm. Wir werden natürlich nicht im nächsten Jahr auf 100% kommen. Da fehlen natürlich auch die Menschen, also die Ressourcen, wir müssen ja zuerst auch die Trainer und Trainerinnen in diese Richtung hochqualifizieren. Aber ganz sicher ist, dass es eines der höchsten Priorisierungen hat im Sportbereich, im Regierungsprogramm, sowohl für mich, aber auch für den Herrn Vizekanzler.
Wie ist denn der Wechsel für Sie von der Arbeiterkammer Salzburg direkt in die Bundesregierung?
Naja, war ja über Nationalrat, also ich bin ja seit Herbst 2023 Abgeordnete, war dort natürlich auch schon im Wirtschaftsausschuss, habe im Untersuchungsausschuss, war ich ein Teil davon und das ist natürlich schon eine wichtige Expertise, die ich mitnehme. Also ich glaube, die Kombination aus der jahrelangen Erfahrung in der Sozialpartnerschaft, in der Arbeiterkammer, auch in langjähriger Zusammenarbeit mit dem Finanzminister, mit Markus Matterbauer, und die Erfahrungen, die ich im Nationalrat machen konnte, waren eine gute Vorbereitung auf meine jetzige
Position. Wir wissen ja nicht, inwieweit das stimmt, aber Sie wurden ja lange Zeit kolportiert als Wunschkandidatin von Andreas Babler, auch als Finanzministerin. Hätten Sie dieses Amt gern gehabt?
Ich habe lange mit Markus Matterbauer zusammengearbeitet, über 15 Jahre. Ich bin davon überzeugt, dass er wirklich der beste Finanzminister ist, den wir in so herausfordernden Zeiten haben können, mit seiner ganzen Expertise aus der Wirtschaftsforschung heraus, jahrelang Mitglied beim Fiskalrat. Es gibt, glaube ich, keinen besseren Finanzminister momentan als Markus Matterbauer, und ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm.
Und ganz zum Schluss, es stabilisiert sich zwar ein bisschen der Eindruck der Regierung, aber die Umfragen sind natürlich für die Parteien weiterhin schlecht. Also gemeint ist für ÖVP, SPÖ und Co. Und die FPÖ ist anhaltend über 30% in den Umfragen. Wie wollen Sie das drehen?
Wir müssen uns darauf konzentrieren, dass wir unseren Job machen. Wir können Umfragen ohnehin nicht in einer oder zwei Wochen ändern. Da geht es darum, dass wir langfristig und mittelfristig jetzt Vertrauen aufbauen. Ich glaube, das erste Monat hat das sehr gut funktioniert. Wir haben wichtige Vorhaben umgesetzt, haben das gemeinsam auch getragen und nach außen transportiert. Und wenn wir den Job weiterhin so gut machen, bin ich mir sicher, dass wir es bald in den Umfragen sehen werden.
Die Eva-Maria Holzleitner hat mir gesagt, das werde ein anhaltender Honeymoon in dieser Regierung sein zwischen den Parteien. Glauben Sie das auch?
Ja, natürlich.
Gut, vielen Dank für das Interview. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.